Oktoberfeste, Herbstfeste, Erntedank. Die nächsten Wochen sind Hochzeiten für alle, die Tracht und Dirndl lieben. Bei Ihnen zu Hause hängt wahrscheinlich auch irgendwas Trachtiges im Kleiderkasten. Als studierte Volkskundlerin kennt sie sich auch aus bei Tracht und Dirndl und trägt das, obwohl sie mit Heimattümelei so gar nichts am Hut hat, auch ganz gern. Elsbeth Wallnöfer. Wie viele Dirndlkleider hängen bei Ihnen im Kleiderkasten und haben Sie ein Lieblingsdirndl oder eine Lieblingstracht?
Jo, also grüß Gott ins Gebirg. bei mir hängen zwei, beziehungsweise eine Tracht und ein Dirndl. Und dann hängen noch so leicht abgewandelte Modelle von einer Firma, die sich in der Modernisierung von Dirndln übt. Und da habe ich auch eines. Also insgesamt kann man sagen vier. In der Regel ist es besonderer Anlass. Im Sommer, wenn es ganz warm ist und ich weiß nicht, was anlegen, dann nehme ich tatsächlich ein Dirndl, aber ohne Blusen und ohne Unterrock. Und dann ist das ja ganz ein legeres, leichtes Gewandl.
Elsbeth Wallnöfer ist Philosophin und Volkskundlerin und denkt Begriffe wie Heimat und Tradition gern gegen den Strich. In der Familie der gebürtigen Laserin finden sich außergewöhnliche Persönlichkeiten. Wir haben heute Spannendes vor, Elsbeth Wallnöfer und ich. Über die Familie reden unter anderem. Wir gehen aber auch auf Heimatreise, um ihre leuchtenden, ihre wärmenden, ihre weltoffenen Seiten aufzuspüren. Schönen Sonntag. Heimat ist ein Wort, das seit einigen Jahren so oft wie schon lang nicht mehr in den Mund genommen wird. Das mit der Heimat ist aber eine verzwickte Sache, weil, was ist denn das? Heimat. Elsbeth Wallnöfer hat viel darüber nachgedacht und geschrieben, von zwei Seiten. Sie ist Philosophin und Volkskundlerin. Frau Wallnöfer, jede und jeder von uns sagt, Heimat, klar weiß ich, was das ist. Unterm Strich hätten wir aber, je nachdem, wie viele Menschen wir jetzt fragen, mindestens ebenso viele sehr unterschiedliche Antworten darauf. Gibt es sowas wie eine Definition, was ist denn Heimat?
Ich habe mir angeschaut, wie eben diese große Wolke Heimat ausschaut und wie die immer erzählt wurde. Und da bin ich drauf gekommen, dass Heimat nicht, wie bisher immer erzählt, mit der Nationenbildung zusammenhängt, sondern eben, wenn man sich das auch philosophisch anschaut, viel, viel früher. Nämlich dann, wenn der Mensch zum Menschen wird. Heimat ist etwas, das bei jedem selber beginnt. Wir brauchen keine große Erzählung von der idealen und idealisierten Heimat. Ich war gestern in Delfs und habe mir die Walter-Pichler-Ausstellung angeschaut. Und da sieht man in dieser wunderbaren Ausstellung, mit diesen wunderbaren Bildern, wo er quasi über seine Mutter zeichnet, wie der Heimatschmerz, wie dieses Weh im Menschen, wenn man Heimat verliert oder sich neu orientieren muss.
Soll man dazu sagen, Walter Pichler war ein Optantenkind?
Ja, und ist quasi in der Zerrissenheit von Mangel an Heimat und der Notwendigkeit, sich eine neue Heimat zu finden, aufgewachsen in diesem Dilemma. Glaubt niemandem, der sagt, es gibt eine Heimat für eine Menschengruppe. Heimat beginnt beim Individuum.
Und das Heikle daran ist, dass sich politisch, ich sage jetzt mal von links bis rechts, dann die Leute sich den Begriff krallen und eine Ideologie draus machen.
Ein politisches Diktat. Und wir glauben dann, Heimat ist Trochtenbärchen, Brezel, Pressknädel, Speckknädel. Das ist nicht wahr. Heimat ist viel, viel mehr. Heute in der Zeit, wo man so viel Freiheit hat wie noch nie in unserem eine Generation vor uns, da muss man sagen, da ist Heimat einmal kurz zum Chinesen gehen, einmal in der Tracht eine Pizza essen gehen. Heimat ist heutzutage die freie Wahl, sich einen Lebensstil zu suchen, den man möchte, aber es ist auch ein Los. Man wird ja in irgendwas hineingeworfen, das nennt man dann Heimat. Und für manche ist das ganz schön, aber für andere kann das auch die Hölle sein. Also Heimat ist nicht nur schön.
Schürfen wir noch ein wenig nach, was Heimat ist, was sie sein kann und was das alles mit uns zu tun hat, gleich in der Radio Tirol-Aufnahme. Heimat ist, wo mein Herz ist. Heimat ist, wo das, was schon immer so gewesen ist, gilt und alles andere, weil fremd eben nicht. Heimat ist Gastfreundschaft, gute Nachbarschaft, Freundschaft. Heimat ist vertrautes Essen. Heimat ist eine Wunde, etwas, was verloren gegangen ist, wenn man vertrieben wurde. Heimat ist, mir sam mir. Fällt Ihnen bestimmt spontan noch sehr viel mehr dazu ein, was alles Heimat ist oder worüber man glaubt, zu wissen, was Heimat ist. Elsbeth Wallnöfer, wir haben uns ja vorgenommen, eine Heimatreise in Güte, also positiv gestimmt, zu unternehmen. Was gibt den Menschen Heimat?
Den Menschen gibt Heimat wenn er das Glück hat, eine gute Familie zu haben, wenn er keine Not leiden muss, wenn er vielleicht machen kann, was er sich erträumt. Heimat ist gerade in Zeiten wie diesen, muss man sagen, die schöne Natur ist Heimat. Eine gute Infrastruktur ist Heimat, wenn die Eisenbahn funktioniert. Kollektivverträge sind auch Heimat. Wenn man eine gewisse Sicherheit hat und eine gewisse Wertschätzung und einen Respekt, das ist eigentlich auch Heimat.
Heimat und Staatszugehörigkeit, sagen Sie, das ist ein bisschen was anderes.
Heimat war ursprünglich immer schon ein Gefühl. Heimat war aber auch ein Rechtsmittel. Und das heißt ganz einfach, da, wo man geboren wurde, in der Gemeinde oder wo der Vater herkommt, war man dann auch eingemeindet und hatte das sogenannte Heimatrecht. Also Heimat ist sowohl eine juristische Komponente, die sich dann in der heutigen Zeit auch in einem Reisepass niederschlägt. Aber letztlich ist es etwas, das beim Menschen anfängt und das der Mensch mit sich und mit der Umgebung ausverhandeln muss, jeden Tag.
Warum ist es so problematisch, mit manchen Menschen über Heimat zu diskutieren? Hat das ein wenig auch, wie manche auch Kulturforscher vermuten, mit der Globalisierung zu tun? Die Welt wird für die Vorstellung zu groß, zu vernetzt. Und jetzt pickt man dann halt in dem Regionalen, das für einen überschaubar ist, was ja sozusagen nachvollziehbar wäre.
Das sehe ich eben anders. Wir nutzen ja alle die Globalisierung. Wir sind die, die sich freuen, überall hinfahren zu können. Essen, Lebensmittel, die kommen von sehr, sehr weit her. Wer böses Blut und Irritationen schafft, das ist immer, wenn es ein politisches Diktat ist. Und dann hängt man sich an Phrasen auf. Aber das speist sich immer aus Idealvorstellungen. Nur der Alltag besteht nicht aus Idealvorstellungen. Und wenn man sich krampfhaft an solchen ideellen Vorgaben hält, dann kann auch passieren, dass man böses Blut schafft und Streit und alles andere als Frieden herstellt.
Ihr Buch heißt Heimat, ein Vorschlag zur Güte. Also Sie wollen versuchen, eben diesen Begriff mit etwas Positivem aufzuladen, mit dem alle eigentlich ganz gut leben können. Sie selber haben, wie ja nicht ganz wenige auf dieser Welt, mehrere Heimaten. Sie kommen aus Laas im Finchgau. Sie haben in Wien studiert, leben auch sehr lange schon dort. Und ich habe gelesen, Sie haben auch eine Sehnsuchtsheimat, die heißt Paris. Können Sie festmachen, wie Sie diese unterschiedlichen Heimaten auch geformt und geprägt haben?
Es hat über 20 Jahre gedauert, dass ich gesagt habe, jetzt wird Wien langsam zu meiner Heimat, weil der Wiener an sich sozusagen, der ist ein sehr verschlossener Mensch und auch mentalitätsmäßig, wenn man aus Südtirol kommt, da ist dieser Wechsel zwischen dem italienischen und der deutschen Kultur, das hat schon so viel, heute würde man sagen auf Neudeutsch, open-minded geschaffen, also offene Geister, dass man dann ein bisschen konsterniert vor dieser sturen Mentalität steht. Ich habe es aber lieben gelernt und vor allem, weil Wien ist eine Millionenstadt mit einer exzellenten Infrastruktur. Müllabfuhr zum Beispiel. Meine Pariser Freunde sagen, wieso Müllabfuhr, wenn ich die lobe? Wenn sie dann mal in Wien waren, dann merken sie es. Wie ist es mit dem Wasser von der Pip? Kommt da ein gutes Wasser oder kein gutes? In Wien kommt das sehr, sehr gut. Und das sind so die Dinge, die ich auf mich wirken lasse. Wenn die gut funktionieren, dann verwachse ich mehr mit der Stadt und natürlich die Menschen, die ich treffe. Und das formt dann auch mich.
Was haben Sie aus Ihrer Südtiroler Kinder- und Jugendheimat mitgenommen?
Da habe ich mitgenommen die Alltagssprache dort, also Dialekt. Dann, ich pflege ja noch Kontakt, brav noch los und überhaupt im Finchgau. Das Essen und das Trinken natürlich. Manchmal schmunzle ich drüber, weil ich aus der Distanz schauen kann, wie die sich da drinnen abmühen und kämpfen miteinander. Und wo immer am denken, Gottes Willen, die Leute geht so gut. Aber sie streiten und hobrechten sozusagen, einfach weil es ihnen sehr, sehr gut geht.
Kann es sein, dass Elsbeth Wallnövers Interesse für Heimat auch damit zu tun hat, dass sie aus Südtirol stammt? Aus einem Land, in dem Fragen von Heimat und Identität, von Sprache und Kultur zentrale Themen waren. Und bis zu einem gewissen Grad auch heute noch sind. Sie sind Jahrgang 1963. Haben Sie sich damit schon früh auseinandersetzen müssen?
Ich denke mir das auch manchmal oft, dass ich inmitten eines Kulturkampfes aufgewachsen bin. Meine Tante mütterlicherseits war Doppelagentin für Österreich und Italien. Mein Vater war in jungen Jahren Freiwilliger der Waffen-SS und hat seine Kriegstraumata mir als Kind immer und immer wieder erzählt. Und ich kann mich noch erinnern, meine Mutter ist ja in Wien geboren, ist mit 3 Jahren nach Südtirol gekommen. Und dort gab es nur das Gerücht, dass der Vater meiner Mutter Jude gewesen sein soll. Und das hat schon genügt, ihr zu sagen, los Helga, wenn du mir dein Butterbrot gibst, dann sage ich, dass du eine Jüdin bist, dann vergessen sie dich. Und meine Mutter hat dann immer gesagt, sei still, ich will nicht politisieren, sei still, gib Ruhe. Und mein Vater hat diese politische Verantwortung selbst an Leib und Leben ertragen müssen, ist kaputt zurückgekommen aus dem Krieg. Und der hat dann gesagt, nein, du musst politisch sein, du musst politisch sein. Und dann noch das Land, das sich im Kulturkampf befunden hat und den übrigens bravourös gemeistert hat. Und in diesem Umfeld bin ich eben quasi das geworden, was ich jetzt bin.
Sie haben schon Ihre Tante angesprochen. Ich würde sagen, es ist eine romanreife Tante. Die hatte ein sehr pikantes italienisches Verhältnis mit einem Geistlichen im Vatikan und war Doppelspionin. Die war auf einen österreichischen Neonazi angesetzt. Wir erinnern uns auf Norbert Burger.
Genau, der auch mal Bundespräsidentenkandidat war nach
1947. Und die Südtiroler Bombenliga massiv unterstützt hat. Wie habt ihr das erfahren, dass sie das ist?
Naja, das erfährt man natürlich erst nachher. Ja, sie ist mit einem Geistlichen auf und davon, hat dann lange Jahre im Vatikan gelebt, hat ihre zwei Kinder zurückgelassen. Ja, und dann habe ich natürlich eine andere Tante, die Italienerin war und der Onkel, der Bruder meiner Mutter, der in Opatia geboren wurde, aber dann in Mailand gelebt hat. Es ist ja Kudri-Wudri, aber ich würde sagen, es hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und das ist, glaube ich, nicht das Schlechteste.
Es sind in Ihrem Fach Volkskunde nicht alle unbedingt begeistert von ihr. Elsbeth Wallnöfer mag es nämlich gar nicht, wenn das Lebendige in der Volkskultur vom volkstümelnden Mief verstaubt wird. Aber mit Augenzwinkern Staub streuen, das macht sie. In ihrer schönen Finchgauer Tracht erzählt sie uns gleich in der Radio Tiroler Aufnahme. Aschermittwoch. Die Wiener Künstlerin Barbara Ungepflegt, die für witzig-skurrile Aktionen bekannt ist, und die Philosophin und Volkskundlerin Elsbeth Wallnöfer sind in Wien unterwegs. Barbara Ungepflegt verteilt als selbsternannte Heimat-Schmutzministerin Flugblätter mit merkwürdigen Botschaften über Asche und Schmutz, und Elsbeth Wallnöfer trägt ihre schöne Finchgauer Tracht und streut den Leuten Asche auf die Schuhe.
Ja, die Idee war, eben als Heimatschmutzministerin und als ich bin ja in meiner Rolle als Bundesvorsitzende Frau in der Heimat im Amt, eben dieses Spiel zwischen Kultur, Volkskultur, gerade in der Stadt zu vermengen. Ich bin nicht dafür, dass man Bräuche und Traditionen abschafft, sondern ich bin dafür, dass man zeigt, wie das aus dem Leben eigentlich kommt. Und da haben wir eben das gemacht, sind dann Richtung Innenministerium gegangen und dann war eine Gruppe von japanischen Touristen mit der Reiseführerin oder Stadtführerin. Und dann sagt die japanische Frau auf Englisch, ja, was ist das, was Sie da haben? Und ich sage, ja, Asche. Und dann hat die sich von mir einen ganzen Esslöffel Asche in ihre Hand schütten lassen. Ich meine, lassen Sie sich jetzt von mir? Okay. Und dann hat sie mich angeschaut, ganz beglückt in den Augen. Und dann sagt die Touristenführerin, ja, das ist ein alter Brauch. Das macht man hier schon seit Jahrhunderten in Wien am Aschermittwoch. Und dann haben die Frau Ministerin und ich gesagt, na dann, haben wir schon wieder was erreicht und sind weitergegangen bis zum Innenministerium. Da habe ich die Tracht gehabt, die Frau Minister ein Gehrock als Tracht, eine Fahne, rot-weiß-rot, wo Österreich draufsteht. Und dann haben wir ganz keck zu den beiden Polizisten gesagt, ist der Herr Innenminister vielleicht da? Da war der Kickl gerade Innenminister. Ja, haben uns von oben bis unten taxiert und haben gesagt, ja, jetzt schauen wir gleich. Der Minister war dann nicht da, aber ich habe dann da Asche verstreut, was ein bisschen merkwürdig ist, weil man heute ja eigentlich gerade bei Sicherheitszonen das gar nicht darf. Aber allein der Trachtenjanker hat uns da ziemlich viel Freiheiten genehmigt und spielen mit dieser Schönheit der Heimat zwischen Ironie und doch Ernst, zwischen, ja, einfach, was das Lebensgefühl so hergibt.
Spielerischen Umgang mit dem Dirndl schätzt sie auch, die Elsbeth Wallnöfer. Wir reden drüber. Schönen Wahlsonntag mit der Radio Tiroler Aufnahme. Wer hat's erfunden, das Dirndl mit der weißen Bluse, der Schürze und dem mehr oder weniger tiefen Ausschnitt? Eine glühende Nationalsozialistin für den Führer und das Deutsche Reich, die Innsbruckerin Gertrud Pesendorfer, sagt die aus Südtirol stammende, in Wien lebende Philosophin und Volkskundlerin Elsbeth Wallnöfer. Die österreichische Trachteninstitution Gekti Trostmann, die ergänzt, das von der Schwere der Tracht befreite einfache Dirndl, das gab es im Salzkammergut schon davor. Und die Urdirndln, die waren überhaupt die Waschkleider mit Schürze für die Landarbeiterinnen. Das Dirndl hat, wie Lederhose und Trachtiges schon seit Jahren wieder einen Lauf. Es ist schwer in Mode und das gefällt der Elsbeth Wallnöfer. Warum?
Ich bin ja zum Beispiel jene Vertreterin der Dirndln, die man beim Hofer zum Beispiel kaufen kann oder bei Tchibo, weil für mich stellt das eine Demokratisierung des Kleidungsstückes dar. Tracht und Dirndl waren sonst nur für bestimmte Menschen da, die entweder große Patrioten waren oder politisch im Stechschritt marschiert sind. Das Dirndl und die Tracht sind viel, viel mehr. Ich habe mir angeschaut, woher das kommt. Beim Dirndl traut sich niemand zu sagen, dass das eine Erfindung auch der jüdischen Kaufhäuser war. Also ursprünglich kamen da die Reisenden aus fernen Ländern, durchquerten Tirol, haben dann gesehen, wie die Leute und die Frauen ausschauen und wie die angezogen waren. Und dann haben sie Beschreibungen geliefert, wo sie die Zillertalerinnen zum Beispiel vergleichen mit den Frauen in Afrika, wo die ihre Busen runterhängen lassen und nur eingeschnürt sind. Also ganz unvorteilhafte Beschreibungen. Und dann kam diese Landromantik und die sommerfrische Romantik und die hat dazu geführt, dass das jüdische Bürgertum aufs Land gefahren ist. Und die haben sich aber nicht von den schweren Trachten die Vorlagen abgeschaut, sondern von den einfachen Dienstmägen. Dünne Baumwollstöffchen und das haben sie kombiniert und dann im Kaufhaus verkauft. Und mit den Salzburger Festspielen ist das dann richtig in Schwung gekommen und dann haben plötzlich Engländerinnen, Amerikanerinnen, Reiche, die sich diese Zwischenkriegszeit in Salzburg vergnügt haben, solche Kleidungsstücke, diese leichten Baumwolldirndln gekauft. Und so kam das in Umlauf. Und dann ist es damals schon ein Spiel geworden. Und erst später mit der Besendorfer ist es dann ein ideologisches, politisches Diktat geworden. Und davon lösen wir uns ganz schwer und ganz langsam. Aber ich kann nur jeder Trachten- und Dirndlträgerin sagen, kombiniert es, wie es wollt, zieht es um, wie es euch Spaß macht, denn es ist nichts als Mode und Mode beginnt immer bei einem selber und bei dem, was mir gefällt und was dir gefällt und der Nachbarin gefällt und dann tun wir uns ein bisschen im Wettbewerb ausstaffieren, aber bleibt bei euren eigenen Geschmäckern und tut die pflegen.
Auf Schloss Bruck in Lienz zeigt man noch bis 27. Oktober die Ausstellung Maß und Form mit historischen Trachtengewändern und Kreationen, die Tradition und Tracht neu interpretieren. Bei der Eröffnung hat Elsbeth Wallnöfer erzählt, dass man am Gewand, es ist übrigens mit der Mode eigentlich eh das Gleiche, die soziale Stellung erkennen kann. Was sind denn da so Erkennungsmerkmale?
Das kann jeder selber probieren, wenn er entweder nach Schloss Bruck fährt oder hier ins Volkskunstmuseum geht. Je feiner die Ausführung und je edler der Stoff, je schöner die Accessoires, umso eher kann man davon ausgehen, dass diese Frau oder dieser Mann, die da ausgestattet sind, ökonomisch, also gut ausgestattet worden. Also auf anders gesagt, ein bisschen etwas in der Geldtasche gehabt haben. Das ist mal ganz wichtig, die Qualität der Stoffe. Die Rohstoffe. Auch heute ist es noch so. Wenn Sie auf den Jägerball in Wien gehen, der wichtigste Ball nach dem Opernball, dann finden Sie hochwertige Kleidung dort, hochwertige Dirndln, hochwertige Trachten, weil das eben ein Publikum ist, das sich das zu leisten vermag. Darum bin ich ja auch für Tchibo und für Hofer, weil ich sage, jeder soll sich den Spaß gönnen können. Wenn man ein Dirndl oder eine Tracht in einem teuren Stoff kauft, dann macht man es einmal. Ja, aber ich kaufe mir auch nur alle 5 Jahre einen Prada-Mantel.
Sie haben viele Bücher geschrieben. Das aktuelle heißt Heimat, ein Vorschlag zur Güte. Sie haben zum Beispiel eins über den Untersberg geschrieben, über das niederösterreichische Annaberg oder über österreichische Regionalsprache, das heißt Märzfeigerl und Suppenbrunzer. Sie haben auch über geraubte Tradition, wie die Nazis unsere Kultur verfälschten, geschrieben. Und sie machen sich damit nicht durchgehend beliebt, also politisch nicht und auch in ihrem eigenen Fach nicht.
Manche sagen natürlich Nestbeschmutzung, aber das ist auch nur ein Vogel, sage ich immer. Und ein bisschen ein Vogel hat jeder, also habe ich mich für den Nestbeschmutzer vielleicht entschieden. Für mich ist es wichtig, ich bin eine Christin, ich bin eine Katholikin. Und wenn man eine Katholikin ist, dann muss man sich mindestens einmal im Monat in den Spiegel schauen können und sagen, ist das, was du tust, im Sinne der Lehre Christi. Diese Güte umzusetzen, ist ja ganz, ganz schwierig. Bei den geraubten Traditionen und beim Märzfeigerl, da habe ich mir eben geschaut, was wir uns da erzählen. Woher kommt es? Und dann habe ich gemerkt, dass viele Erzählungen durch die Nationalsozialisten in Umlauf gebracht wurden. Dass man dadurch zum Beispiel die Erzählung des Christentums in vielen einzelnen Details zurückgesetzt hat oder eigentlich das als antichristlich erzählt hat. Und dann gehe ich dem auf die Spur und dann veröffentliche ich es. Mein Vater hat dann gesagt, gesagt haben, oder? Jetzt musst du selber schauen, was du tust. Also, und das ist sozusagen ein bisschen mein Motto. Ich versuche moralisch integer zu sein im Sinne einer christlichen Lehre. Ja, und dann muss ich eben schauen, kann ich es oder kann ich es nicht. Aber das überlasse ich dann wirklich jedem.
Elsbeth Wallnöfer hat in Wien studiert und ist dort auch politisch aktiv gewesen bei der Südtiroler Hochschülerschaft. Solidarisch mit den Kärntner Slowenen. Man erinnert sich an den Ortstafelstreit, man erinnert sich auch an die Besetzung der Parteizentrale der ÖVP, um der Forderung der Stärkung von Minderheitenrechten Nachdruck zu verleihen. Da war die Elsbeth Wallnöfer auch dabei. Mit Minderheitenrechten kennen Sie sich ja als Südtirolerin gut aus, Frau Wallnöfer.
Das hat uns dann schon die Kraft gegeben, uns mit einer Minderheit zu solidarisieren, die eigentlich auch Österreicher sind. Und da gab es die Episode, da war der Kukatzka gerade 5 Tage oder so im Amt. Und dann sind wir da reinspaziert, pünktlich aufs Mittagsjournal. Und dann stürmen wir da rein, sagt der Slowene zum Kukatzka und der Sekretärin, könnte ich ein Glas Wasser haben? Und dann sagt der Kukatzka, na, Hausbesitz kriegen bei uns nichts. Und dann dreht sich Südtiroler Freund um und sagt, na, da werden wir aber die Südtiroler erzählen, dass wir da nicht einmal ein Wasser kriegen bei der ÖVP. Und tatsächlich sagt der Kukatzka, was? Südtiroler sind auch da. Na, was wollt ihr? Ein Würstel, ein Bier, ein Saft? Und da haben wir gesagt, das ist schon, da haben wir schon was erreicht. Und eben, der Turnwalder hat viele Jahre nachher immer noch den Österreichern sagen müssen, den Kärntnern sagen müssen, jetzt könnt ihr mal ein bisschen eleganter mit euren Slowenen umgehen. Ja, daraus resultiert, dass ich heute immer noch Kontakte zu Kärntner Slowenen habe.
Sie leben in Wien-Josefstadt. Ich habe gelesen mit Holzofen und Katze.
Ich habe einen schlauen Kater, gell? Der macht selber seine Türen auf, er spricht mit mir, ganz ein Schlauer. Und einen Holzofen natürlich, weil das brauche ich, bin ich von der Hurma her gewöhnt.
Und dann gibt es auch noch die Kettensäge vom Papa auf der, also vom Tatte, glaube ich, sagt sie, oder?
Von Tata, ja.
Von Tata, ja. Auf der Kommode.
Ja, genau. Ich habe im Regal bei den volkskundlichen Büchern und bei den Kunstbüchern habe ich eine Kettensäge, die mein Vater gemacht hat, aus einem Waschmaschinenmotor. Und die ist so schön und ich habe schon mehrere Objekte von daheim noch stehen. Ja, also ich mische eben moderne Kunst aus Amerika und England und Frankreich mit meiner Volkskunst. Ja, also Heimat ist einfach eben etwas, das man gerade wir aus dem Luxus, den wir haben, heraus zusammen basteln kann. Es ist eigentlich das, was man für sich gestaltet mit den anderen, mit denen man hoffentlich im Frieden auskommt.
Liebe Frau Wallnöfer, danke für dieses anregende Gespräch. Ihr Buch heißt Heimat, ein Vorschlag zur Güte. Also Sie wollen versuchen, eben diesen Begriff mit etwas Positivem aufzuladen, mit dem alle eigentlich ganz gut leben können. Damit wünschen wir Ihnen einen feinen Sonntag. Machen Sie was Schönes draus.